Auszeit, der Recken-Podcast. Präsentiert vom A2 Shopping Center Altwarnbüchen.
Unsere Recken haben zuletzt eine schwierige Saisonphase erlebt. Es gab leider das Aus im Europapokal gegen Sävehof aus Schweden und danach eine bittere Niederlage gegen Hamburg in der Bundesliga. Aber die Mannschaft hat die Köpfe wieder hochbekommen und beim letzten Spiel in Leipzig wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden mit einem sehr, sehr wichtigen 27:26 Auswärtssieg. Es war also so eine kleine Gefühlsachterbahn für die Recken und ihre Fans in der letzten Zeit. Genau darüber wollen wir in dieser neuen Folge von Auszeit sprechen mit unserem heutigen Gast, das ist unser Rechtsaußen Max Gerbel. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf. Hallo zusammen.
Es ist, glaube ich, dein zweiter Besuch hier beim Recken-Podcast. Der erste ist schon ein bisschen her. Ich habe es gerade eben gesagt, kleine Gefühlsachterbahn in der letzten Zeit, Enttäuschungen, aber dann eben auch wieder der Sieg in Leipzig. Wie hast du das jetzt gerade so wahrgenommen, die letzte Phase?
Ja, das hast du ziemlich treffend auf den Punkt gebracht. Also wir haben viel erlebt, waren viel unterwegs. Ich glaube schon, das ganze Jahr über ist ein Auf und Ab. Also nicht nur die letzten Wochen, sondern auch die Wochen im letzten Herbst. Wir schlagen große Gegner wie die Rhein-Neckar-Löwen, spielen unentschieden gegen Flensburg, verlieren dann darauf gegen Bietigheim, auswärts im Pokal und gegen Wetzlar zu Hause. Und dieses Jahr ist wirklich eine große Achterbahnfahrt, die wir hier bestreiten. Aber ich denke, das waren kleine Rückschläge, die wir aufgenommen haben oder entgegengenommen haben. Und wir wollen jetzt zurück in die Spur kommen. Und ich denke mal, das Spiel gegen Leipzig war der erste Schritt. Und den zweiten Streich wollen wir gleich am Donnerstag folgen lassen.
Gegen Leipzig, das Spiel ist jetzt tabellarisch natürlich auch nur 2 Punkte wert, aber war es für euch, fürs Gefühl, dann doch deutlich mehr wert, um jetzt auch nochmal positiven Schwung zu kriegen, weil die Saisonendphase beginnt jetzt sozusagen, es geht voll rein ins Finish, dass ihr nochmal gutes Gefühl mitnehmt?
Das auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt das Spiel gegen Flensburg, das verloren ging, das Spiel in Sävehof, wo wir wirklich extrem schlecht gespielt haben und jetzt auch die Niederlage gegen Hamburg, wo wir auch wirklich nochmal gemerkt haben, okay, wir sind vielleicht in so einem kleinen Loch drin gewesen und uns da gemeinsam wieder rauszukämpfen, weil das Spiel gegen Leipzig war ein Kampfspiel, haben wir, glaube ich, als Mannschaft echt gut bewerkstelligt und von daher denke ich mal, dass es echt ein guter Anfang war.
Sprechen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drüber, über das Leipzig-Spiel. Da war nämlich auch ein bisschen Feuer drin, wie du es gerade gesagt hast. Kampfspiele und die ein oder andere strittige Szene war auch mit dabei. Lass uns das Ganze jetzt erstmal chronologisch nochmal ein bisschen aufarbeiten. Die letzten Spiele fangen wir an mit der Auswärtsreise nach Göteborg, dem Spiel in Sävehof. Du hast gerade gesagt, da habt ihr schlecht gespielt, hast du selbst gerade zugegeben. Es war ja eine Enttäuschung. Ich bin ja mitgeflogen und auf dem Rückflug war dann schon, ich weiß immer nicht, wie sonst die Stimmung bei euch nach Niederlagen ist, aber würdest du schon sagen, wart ihr schon noch ein Stück weit mehr niedergeschlagen, weil ihr euch eben auch viel vorgenommen hattet und diese Chance da war, da noch eine Runde weiterzukommen?
Ja, auf jeden Fall. Wir wollten natürlich weiterkommen. Ich denke, wir hatten auch irgendwo ein Stück weit damit geplant, beziehungsweise damit natürlich gerechnet, nach dem Hinspiel, wo wir zwar auch nicht gut gespielt haben, aber mit 4 Toren gewonnen haben. Die Vorbereitung war gut, sie war akribisch, wir haben alles probiert, aber wir sind in das Spiel nicht reingekommen. Man muss auch sagen, Sävehof hat klar gewonnen und verdient gewonnen und der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung, weil sie wollten das unbedingt und das Feuer, das sie aufs Parkett gebracht haben, konnten wir nicht erwidern, in keinster Weise, auch zu keiner Zeit. Und dementsprechend müssen wir uns an die eigene Nase fassen, wieso wir in diesen 60 Minuten gar nicht unser wahres Gesicht zeigen können, so wie wir es jetzt zum Beispiel in Leipzig geschafft haben. Aber ich denke, das ist auch ein Prozess und aus dem werden wir auch gestärkt rausgehen und wir wollen ja hoffentlich nächstes Jahr wieder Europa spielen.
Kann man dann mit ein bisschen Abstand eigentlich irgendwie das an irgendwas festmachen? Weil man hat ja wirklich das Gefühl, keiner von euch, also niemand in der Mannschaft hat es irgendwie geschafft, in diesem Spiel an sein Leistungsoptimum ranzukommen. Gibt's dann da, kann man da Gründe ausmachen oder kann man hinterher manchmal einfach nur sagen, hey, das ist Sport und manchmal kann man es auch nicht erklären, warum das so ein Tag ist, wo einfach nichts zusammenpasst?
Schlussendlich muss ja der Trainer das dann auswerten, um die richtigen Schlüsse für uns als Mannschaft zu ziehen und es dann auch wiederzugeben. Aber ich denke schon, dass jeder Einzelne damit nochmal beschäftigt hat, um zu sehen, okay, was kann ich also besser machen. Aber dadurch, dass halt die Spiele so Schlag auf Schlag kommen, ist es auch schwierig, lange drüber nachzugrübeln. Weil wir haben jetzt am Dienstag gegen Sävehof gespielt, dann danach direkt am Freitag. Wir sind Dienstagnachts um 2 oder um 3 zu Hause gewesen. Am Mittwoch sind wir schon wieder in der Halle gestanden. Das heißt, da bleibt nicht viel Zeit, um über das letzte Spiel nachzudenken, weil das nächste Spiel steht schon wieder vor der Tür. Ist ja jetzt auch wieder ähnlich. Wir haben jetzt am Freitag in Leipzig gespielt, am Donnerstag heißt es schon wieder Lemgo. Das heißt, es geht auch jetzt Schlag auf Schlag, Woche für Woche.
Bist du generell eigentlich ein Typ, der jetzt unabhängig davon, dass die nächsten Spiele kommen und vielleicht so ein bisschen mithelfen, dass man einen Haken dran machen kann, bist du ein Typ, der so eine Enttäuschung jetzt wie auch in Schweden ja ganz gut wegsteckt, sagst eine Nacht schlafen, am nächsten Morgen ist wieder gut, oder schleppst du das für dich immer nochmal ein bisschen mehr mit?
Es hängt immer von der Niederlage ab. Also wenn man sagen kann, okay, wir haben gekämpft, wir haben alles reingeworfen, wir haben all das getan, was in unserer Macht steht, dann ist für mich einfacher, das Ganze abzuhaken, als solche Spiele wie gegen Sävehof, wo man einfach nicht verstehen kann, was passiert ist. Damit habe ich dann schon zu kämpfen, weil dann hinterfrage ich auch das Ganze, was wir als Mannschaft quasi geleistet haben, warum es so schlecht rauskommt, weil das ist ja das eher Unerklärliche, weil wenn man knapp dran ist und man kämpft und man wirft alles rein, dann kann man ja Erklärungen finden, wo einfacher zu verdauen sind, als wenn halt echt alles in die Hose geht.
Gegen Hamburg danach dann, da war es dann so ein Spiel, wo ihr knapp dran wart, wo es eine heiße Schlussphase war, wo dann eben dieses eine Tor gefehlt hat. Das heißt, das ist dann eher so ein Spiel, was du eben gerade meintest, wo man dann vielleicht eher einen Haken dran machen kann, weil man sagt, hey, das ist halt eben manchmal Handball. Da ist es dann in der Schlussphase so, manchmal schlägt es für einen aus, manchmal schlägt es gegen einen aus.
Klar, absolut. Also solche Spiele sind dann super ärgerlich direkt danach, weil es einfach wehtun, wenn man mit einem Tor verliert. Man hat im letzten Angriff noch die Chance, ein Tor zu machen, schafft es dann nicht. Und dann ärgert das kurzfristig mehr, aber langfristig lässt sich dann besser verdauen. Und ja, man muss auch wieder sagen, wir kommen schlecht in das Spiel rein, was momentan halt leider gang und gäbe ist in den Spielen. Und kämpfen uns dann noch zurück, haben auch oft die Chance, auf zwei Tore wegzuziehen, schaffen es nicht. Ich denke, für die Zuschauer war es ein spannendes Spiel und das ist genau das, was sie auch sehen wollen, natürlich mit einem anderen Ausgang. Aber so ist Handball und dafür machen wir den Sport, dafür lieben wir ihn. Und in Hamburg war in Leipzig war das Ergebnis genau umgekehrt. Von dem her mal schlecht in die eine Richtung, mal in die andere.
Die Anfangsphase gegen Hamburg würde ich gerne nochmal kurz ansprechen, weil ihr habt das ein oder andere Mal Startschwierigkeiten gehabt, in diesem Spiel sehr, sehr große Startschwierigkeiten gehabt. Ich glaube, irgendwie nach 20 Minuten waren es 4 Tore erst, also offensiv hatte da vor allem da Schwierigkeiten. War das dann doch auch vielleicht eine Kraftsache, da reinzukommen in das Spiel? Weil du hast gerade gesagt, nachts seid ihr wiedergekommen, nächsten Tag schon wieder in der Halle. Also da war ja wirklich gar keine Zeit zwischen.
Gute Frage, das liegt auch schon ein bisschen zurück. Also ja, schwierig zu sagen eigentlich, aber ich denke eigentlich nicht, dass es eine Kraftsache ist, sondern wir haben einen großen Kader, die Einsatzzeiten werden breit verteilt. Von dem her ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, das müsste ich mal Christian fragen, was er dazu denkt, aber nein, ich denke Kraftfrage nicht. Ich denke, wir haben sowohl im Winter als auch im Sommer eine extrem gute Vorbereitung durchgeführt. Das Krafttraining wird auch angepasst, dass wir genau solche Phasen durchstehen können und auch performen können natürlich. Und ja, die Frage ist halt, auch jetzt, wir hatten ja gegen Leipzig auch wieder so einen schweren Start am Anfang. Und davor hatten wir ja auch ein paar Tage frei bekommen. Von dem her scheint das ja nicht eine Kraftsache zu sein, wo es da momentan dran hakt.
Okay. Bevor wir gleich dann nochmal wirklich auf Leipzig schauen, Europa, um das Kapitel mal so ein bisschen abzurunden. Jetzt habt ihr ein bisschen Abstand gehabt. Die Reise durch Europa ist in dieser Saison vorbei. Wir hoffen natürlich, dass eine neue nächste Saison beginnt. Ob das gelingt, das werden wir erst noch sehen. Aber wenn man jetzt erstmal so ein Roundup macht von der vergangenen Europapokalsaison, inwieweit würdest du sagen, hat die euch als Mannschaft weitergebracht? Was habt ihr daraus gelernt? Was nehmt ihr mit? Und was nimmst vielleicht auch du persönlich für dich mit?
So weit habe ich noch gar nicht gedacht, weil wir so im Spielbetrieb drin sind. Aber ich denke mal, die Erfahrung, so in Europa rumzureisen, ist natürlich für uns nicht neu. Ich meine, wir kommen alle aus anderen Ländern und von anderen Vereinen, wo auch schon europäisch gespielt haben. Aber ich denke mal, dieses Feeling zum Beispiel in der Swiss Life Hall zu spielen, ich habe bisher ja noch nie in der Swiss Life Hall gespielt, das war schon ein cooles Erlebnis. Aber auch gemeinsam diese Reisen zu bestreiten mit den diversen Gegebenheiten, zum Beispiel in Athen, mit den Fans, mit den Hooligans, mit den Erfahrungen, dass plötzlich in der Halle geraucht wird, dann das Spiel in Polen, wo es eiskalt ist draußen, wo es stürmt. Das sind dann schon einfach diverse Erfahrungen. Natürlich Luzern mit die Bodengeschichte, die auch einmalig ist. Das sind, glaube ich, Erlebnisse, auf die man auch noch jahrelang später zurückschauen kann. Sportlich gesehen muss man auch sagen, dass es schon eine ernüchternde Kampagne war. Die Hauptrunde, oder nein, nicht die Hauptrunde, die
zweite Gruppenphase, dann meinst du, ja?
Ja, nein, die erste Gruppenphase, wollte ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, weil die Hauptrunde ist es ja nicht und Vorrunde ist
ja
auch nicht.
Also ja, ich glaube, streng genommen wäre das erste so schon Vorrunde und dann, ja, glaube ich, Hauptrunde, aber ja, okay. Ja.
In der Vorrunde denke ich, haben wir genau das gemacht, was wir sollten, was wir gemusst haben. Sind da auch fehlerlos durchgekommen. Und dann war natürlich die Hauptrunde war sehr nüchtern, muss man auch sagen. Wir gewinnen kein Spiel, haben sowohl gegen die Rhein-Neckar-Löwen als auch gegen die Nord die Grenzen aufgezeigt bekommen und das nicht nur zu knapp. Und dann natürlich das Spiel gegen Selbehof, die beiden. Das Hinspiel war ja auch nicht gut. Das Einzige, was dort gepasst hat, war das Ergebnis. Und dann im Rückspiel ist halt komplett alles auseinandergebrochen. Das heißt, ich glaube, der Erfahrungsschatz ist sehr groß. Es hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, auch für mich persönlich. Aber ich denke, natürlich sportlich wären andere Ziele da schon da gewesen.
Um es aber mal ein bisschen positiv nochmal zu drehen jetzt. Ihr habt ja in der Hauptrunde dort kein Spiel gewonnen, habt dann aber immer danach sozusagen für das danach folgende Bundesligaspiel irgendwie das sofort wieder abgeschüttelt und gewonnen. Und ihr steht aktuell auf Rang 7, das heißt, ihr seid komplett drin im Kampf um Europa. Und da war ja mit Blick auf die Bundesliga vor der Saison so das Ziel, wir wollen die Leistung des vergangenen Jahres bestätigen mit der Doppelbelastung. Das heißt, da kann man ja eigentlich sagen, das ist euch bis zu diesem Zeitpunkt der Saison gelungen.
Ja, das auf jeden Fall. Also wir hatten ja auch schon unsere Bedenken vorher, beziehungsweise niemand hat gewusst, wie es mit der Doppelbelastung ist. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Schweiz spielt, dann weiß man, okay, Europa ist sehr wichtig und die Spiele in der Liga sind vom Niveau her nicht das gleiche. Und in der Bundesliga kann es natürlich nicht erlauben, mal ein Spiel ein bisschen schwächer zu sein, weil dann passiert es, dass man sofort verliert und dann kann man, wie es Göppingen letztes Jahr passiert ist, schnell unten reinrutschen und dann gerät man in eine Abwärtsspirale, wo man natürlich am liebsten vermeiden würde. Und dieses Jahr war genau das für uns der Fall und wir wollten das, um alles zu vermeiden. Und dementsprechend bin ich auch sehr froh, wie wir das geschafft haben als Mannschaft, uns da durchzukämpfen. Und ich meine, die Bundesliga-Saison läuft, so wie wir uns das vorgestellt haben. Ich denke, wir können, unser Ziel sollte es sein, die Punktezahl vom letzten Jahr natürlich noch zu überbieten. Die Chancen stehen sehr gut, wenn wir unsere Leistung anknüpfen können. Von dem her, denke ich, haben wir gezeigt, dass wir nicht nur eine Eintagsfliege waren, wie es dann so oft passiert ist in der Bundesliga, sondern dass wir einfach auch nachhaltig hier arbeiten und uns dementsprechend oben festkämpfen können.
Genau, das ist auf gar keinen Fall passiert. Also da gab es Beispiele für, die in den vergangenen Jahren, wo das passiert ist. Ich glaube, Frisch auf Göppingen war, glaube ich, so das jüngste Beispiel dafür. Ne?
Beispiel, ja.
Spielen dann Europa und dann da sogar, glaube ich, ganz gut, aber in der Bundesliga parallel dann total abgefallen. Das ist zum Glück nicht passiert. Und zum Glück habt ihr ja, wie gesagt, wie vorhin erwähnt, jetzt eben pünktlich zum Saisonendspurt nochmal diesen Erfolg in Leipzig feiern können und wieder nimmt wieder ein positives Gefühl mit. In Leipzig auch extrem knapp, extrem spannend, extrem umkämpft. Was hat da aus deiner Sicht den Ausschlag dann zu euren Gunsten in diesem Spiel gegeben?
Ja, ich denke, das war wieder eine super Teamleistung, aber ich denke mal, die Leistung, die Vlad Kulic in diesem Spiel geliefert hat, muss man hier trotzdem nochmal hervorheben. Die Würfe, die er da im Tor verwandelt hat, die waren alle echt souverän und waren echt, echt super geworfen. Wir konnten uns in jeder Zeit auf ihn verlassen und das war echt, echt Gold wert. Weil immer dann, wenn es spitz auf Knopf stand, kam er und hat getroffen. Aber natürlich auch, wir hatten eine super Torhüterleistung, die uns hinten raus und vor allem am Anfang auch sehr im Spiel gehalten hat. Das heißt, ich denke mal, wir haben als Team uns da reingekämpft, mit einem starken Vlad Kulic voran und konnten dann auf allen Positionen unsere Leistung bringen.
Die Trumpfkarte, hat Christian Prokop, glaube ich, gesagt, zu Vlad Kulic in dem Moment. Nicht nur gemünzt auf die letzte Situation, sondern aufs ganze Spiel, so wie du es gerade gesagt hast. Aber die letzte Situation war dann jetzt natürlich die irgendwie hängen bleibt, wo er dann in seiner typischen Manier bei noch einem Pass, der übrig ist, über den Block wirft. Wie hoch ist allgemein die Bedeutung von ihm für die Mannschaft, dass man weiß, man hat so jemanden auch mit solchen Wurfqualitäten und der hat ja auch noch andere Qualitäten, also das muss man dazu sagen.
Klar, definitiv. Ich finde, Vlad ist ein super Spieler. Er ist auch als Mensch echt überragend. Also ich kenne kaum einen, der so lustig ist wie Vlad Kulic. Er macht sehr viele Witze im Training. Also so würde man ihn vielleicht von außen gar nicht einschätzen, aber er ist echt ein lustiger Mensch. Und es macht auch Spaß, mit ihm da zusammenzuarbeiten, zusammen zu trainieren. Und ich denke, natürlich hat Smöre gewusst, wen er da holt oder was seine Qualitäten sind. Und er ist ja auch schon Spieler des Monats geworden, das darf man ja auch nicht vergessen. Also seine Qualitäten sind bekannt und ich bin natürlich sehr froh, dass er bei uns ist und das natürlich für Hannover dann aufs Parkett bringt.
Und bleibt ja auch nächste Saison, weil das hatten wir ja vor einiger Zeit auch erst erfahren, dass er nochmal verlängert hat. Kleine Seitenfrage mal, wie ist es denn bei ihm? Ich glaube, er macht ja, glaube ich, auch Fortschritte, was Deutsch angeht. Ist bei euch schon im Training so? Quatscht er das schon auf Deutsch?
Oder? Ja, also er redet viel auf Deutsch Und dann sind es auch ganz immer lustige Sachen und er probiert sehr viel aus, er ist sehr wissbegierig und ich bin sehr gespannt, wann der Moment kommt, wo er dann auch mal nach außerhalb auf Deutsch umschwenkt. Also er probiert viel aus und er ist sehr wissbegierig und da bin ich, finde ich auch sehr, sehr cool, dass er das so macht.
Ja, cool, freuen wir uns drauf. Dann irgendwann, ich mich auch persönlich, ehrlich gesagt, erstes Interview mit Vlad Kulesch dann auf Deutsch. Kommen wir nochmal zurück zu Leipzig und zu einer strittigen Szene. Es gab vor der Halbzeit oder direkt unmittelbar vor der Halbzeit gab es diesen Wurf der Leipziger, der vermeintlich aus ihrer Sicht im Tor war. Schiedsrichter haben aber dann gesagt, war nicht im Tor. Videobeweis wurde in dem Fall nicht genutzt, weil es, glaube ich, auch für solche Situationen nicht vorgesehen ist. Wie hast du diese Szene erlebt?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nichts gesehen, weil Christian direkt vor mir stand. Also, okay. kann ich schlecht was dazu sagen, aber ich habe natürlich die Reklamation danach mitbekommen und ich habe auch zuerst gedacht, dass er drin ist anhand vom Jubel, was in der Halle war und habe dann jetzt auch im Nachhinein die Videoaufnahmen gesehen, dass der Ball klar drin war. Das kann man ja nicht bestreiten. Natürlich ist dann die Sache an der EM, ist das natürlich getestet worden mit diesem Videobeweis. Ich denke, das ist auch was Wichtiges, wo man in die Zukunft Zukunft einbauen muss, auch in der Bundesliga. Aber wenn es halt nicht zur Verfügung steht und die Schiedsrichter so entscheiden müssen, haben wir in dem Fall natürlich Glück gehabt, dass sie so für uns entschieden haben. Aber ich denke jetzt nicht, dass das Zünglein an der Waage war, sondern dass wir uns das auch verdient haben, aufgrund der 60 Minuten, die wir dann natürlich auch guten Handball gespielt haben.
Ich glaube, da gab es auch hinterher nochmal ein Interview mit Carsten Günther, dem Chef der Leipziger, der das auch eingeordnet hat. Der hat aber auch jetzt nicht gesagt, okay, deswegen haben wir verloren. Aber natürlich kann man den Ärger, in dem Fall war es jetzt positiv für uns, das kann aber auch irgendwann mal anders sein, kann man den Ärger schon verstehen und diese Kritik, die er da geäußert hat, zu sagen, wir wollen die stärkste Liga der Welt sein, dann müssen wir auch, was so die technischen Hilfsmittel drumherum angeht, da Schritt halten und uns weiterentwickeln. Die kann man dann schon verstehen, die Kritik.
Klar, sehe ich genauso. Aber man muss ja auch sehen, dass man den Sport jetzt nicht überfordert. Das heißt, man hat jetzt dieses Jahr den Videobeweis eingeführt und ich finde, der Videobeweis hat extreme Fortschritte gemacht über das Jahr hinweg. Am Anfang waren dann noch Entscheidungen dabei, die trotz Videobeweis fraglich waren. Inzwischen werden sich die Videos angeschaut, sie werden sich gut angeschaut. Wenn man dann zum Beispiel im Fernsehen die Aufnahmen sieht und auch Einblick bekommt, was die Schiedsrichter sich anschauen, ist vieles nachvollziehbar. Und ich finde, die Entscheidungen, die getroffen werden, sind inzwischen auch sehr, sehr gut. Von dem her ist dieser Fortschritt ja da. Und man hat jetzt an der Europameisterschaft ja auch schon diese Torlinientechnik getestet, auch zum Beispiel im Spiel Schweiz gegen Deutschland, um zu sehen, ob es funktioniert. Und ich bin auch ein großer Fan davon, alles stückweise einzuführen, damit auch die Schiedsrichter hinterherkommen und sich anders gewöhnen können, dass sich der Zuschauer, der nicht so oft zum Handball geht, an die Sachen gewöhnen kann und so an unseren Sport quasi herangeführt wird, der auch schon nicht der einfachste ist, wo man auch ganz ehrlich sagen muss.
Ja, und so für dein Gefühl auf der Platte würde mich nochmal interessieren, für mein Gefühl ist es auch so, dass die Entscheidungen nicht allzu lange brauchen. Also da, genau. Das hat man oftmals ja im Fußball, da gibt es manchmal Situationen, dann wartet man, dass ein Funkkontakt kommt zum Schiedsrichter, dann nach gefühlten 5 Minuten wird dann gesagt, geh doch doch mal selber raus, guckst dir nochmal an, dann steht der Schiedsrichter noch 3, 4, 5 Minuten vor diesem Bildschirm. Das ist für mein Gefühl im Handball ganz gut, also diese Zeit, die das dauert, das Video wird angeschaut, danach wird entschieden, die ist okay und erträglich für euch als Spieler oder dich auch?
Ja, definitiv. Also ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass sich lange beraten worden ist, sondern wirklich nur in Spielszenen, die halt nicht eindeutig waren, wo auch der Kamerawinkel vielleicht nicht gepasst hat. Aber grundsätzlich auch da, ich glaube, wenn du auf dem Spielfeld stehst, hat es sich nicht angefühlt wie eine halbe Ewigkeit. Ich glaube, das ist noch nie vorgekommen. Und von dem her habe ich auch das Gefühl, dass die Schiedsrichter ein gutes Fingerspitzengefühl haben, wie lange sie sich für eine Szene Zeit lassen.
Jetzt haben wir eben gerade, als wir über Sevehof gesprochen haben, über die Enttäuschung auf der Rückreise gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch nochmal über die Rückreise aus Leipzig sprechen. Vielleicht kannst du uns ja nochmal ganz kurz mitnehmen, nachdem es dann am Ende diesen erleichternden Sieg und wichtigen Sieg gab. Wie war die Stimmung in der Kabine und wie war es danach im Bus nach Hause?
Ausgelassen. Also wir haben es nicht überbordend gefeiert oder so. Das liegt dann schon nicht drin. Aber es gab das ein oder andere Ständchen, das gesungen werden musste. Und ja, wir hatten da eine gute Rückfahrt. Man hat aber auch schon im Bus gemerkt, dass die Erleichterung groß ist, diese 2 Punkte mitgenommen zu haben, weil in Leipzig zu spielen, hat ja Melsung auch gezeigt, ist nicht einfach. Das heißt, diese Punkte sind nicht immer einplanbar. Von dem her denke ich mal, war es einfach auch schön zu sehen, dass wir das erreicht haben und dementsprechend, dass auch die Stimmung dann auch extrem gelöst war auf der Rückfahrt.
Muss ich natürlich nochmal fragen, Ständchen, was wird denn da zum Besten gegeben?
Naja, die Tradition ist ja, dass die jungen Spieler dann, die neu dabei sind, einen Teil dazu beitragen müssen zur guten Stimmung. Das heißt, die jungen Spieler, die jetzt neu dabei sind oder aus der A-Jugend beziehungsweise hochrutschen, mussten bei ihrem Einstand dann das ein oder andere Lied singen, um sich quasi zu beweisen. Und das hat dann für sehr viel Heiterkeit gesorgt.
Sind Talente dabei, auch in Gesangskünsten, oder sollten sie lieber weiter Handball spielen?
Ich glaube, sie sollten beim Handball bleiben. Okay. Sie haben es gut gemacht, aber ich glaube, für eine Gesangskarriere reicht es dann doch nicht.
Okay, gut. Dann sind wir ja froh, dann verlieren wir sie auch auf dem Handballparkett, also nicht sehr schön. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Max, lass uns jetzt an dieser Stelle auch nochmal ein bisschen, weil du eben heute schon mal hier bist, auch über dich sprechen. Zunächst mal über deine aktuelle Situation innerhalb der Mannschaft bei den Recken. Es ist jetzt so, du bekommst im Moment nicht allzu viel Spielzeit, auch dadurch, dass Marius Steinhauser auf Außen da ja sozusagen die Nummer 1 im Moment ist oder gesetzt ist und sehr, sehr viel spielt. Wie siehst du das gerade? Wie gehst du damit um? Ist da auch eine gewisse Enttäuschung da? Stellt man sich dann voll in den Dienst der Mannschaft? Wie ist das gerade für dich?
Ja, also das ist, wie du gesagt hast, momentan nicht die Einsatzzeit, die man sich natürlich als Spieler wünscht. Auch in der Teamsportart, wo man weiß, okay, es braucht alle 14 Spieler. Natürlich, die Situation ist jetzt auch nicht ganz einfach. Ich bin aus dem letzten Jahr gekommen, wo relativ viel Einsatzzeit da war. Und da wünscht man sich als Spieler natürlich mehr. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass Steini momentan echt, echt gut spielt. Dass da auch nicht zu rütteln gilt und er das echt super macht. Er hat es auch in Leipzig in der Schlussphase bewiesen. Klaut den Ball und macht einen unheimlich wichtigen 7 Meter rein. Das auf ihn absolut Verlass ist momentan. Aber klar, ich wünsche mir die Einsatzzeit zurück, tue dem auch alles unterordnen. Das heißt, ich trainiere sehr viel momentan. Ich trainiere extrem viel im Kraftraum, um auch körperlich normale Fortschritte zu machen, um mir da auch Christian zu zeigen, dass er auch auf mich zählen kann. Aber solange das, solange Steini so gut spielt und ich noch nicht so nachlässig nachhaltig den Eindruck hinterlassen habe, stelle ich mich natürlich absolut voll in den Dienst der Mannschaft. Ich werde Steini immer unterstützen, genauso wie er es bei mir auch macht. Und dann werde ich im Training weiter Vollgas geben und so lange warten, bis meine Chance kommt. Vielleicht sind das jetzt zum Beispiel Viertelstunde wie gegen Hamburg oder Leipzig. Und dann vielleicht brauchst du mich dann auch mal eine halbe Stunde. Und dann muss ich da sein, und um der Mannschaft helfen zu können. Und auf das arbeite ich hin. Und so halte ich mich auch immer bereit dafür.
Jetzt ist das natürlich eine absolut tolle Einstellung, die ich dir auch absolut voll abkaufe. Ich denke mal, aber es gibt bestimmt auch mal Momente nach einem Spiel, wenn du wenig gespielt hast, wo du mal ein bisschen frustriert nach Hause kommst. Um das dann umzumünzen oder wieder in so eine Motivation umzumünzen, zu sagen, hey, ich trainiere jetzt noch härter, ich will mich zeigen, ich gehe nochmal extra in den Kraftraum und so weiter. Hast du da auch so ein bisschen von Freunden, Familie irgendwo ein bisschen Rückhalt, die dir dabei ein bisschen helfen, dass man dann mal telefoniert oder spricht und sagt, wo die dich wieder aufbauen sozusagen und sagen, hey Max, komm, bleib dran.
Klar, also mein größter Rückhalt ist und wird immer meine Frau sein. Ich denke, ohne sie in der Zeit momentan wäre das gar nicht alles so möglich. Zum einen hält sie mir natürlich den Rücken frei. Dadurch, dass wir so viel unterwegs sind, schaut sie, dass alles funktioniert. Ich kann mich voll auf sie verlassen. Wenn es mal schlecht läuft oder zum Beispiel jetzt, wie du gesagt hast, wenig Spielzeit ist, ist sie für mich da, versucht mich abzulenken, versucht für mich da zu sein. Ich kann nur den Hut vor ihr ziehen, wie viel sie für mich da ist momentan. Und auch das Gleiche über meine Eltern, die sich auch immer wieder melden nach dem Spielen, sagen, hey, wenn du was brauchst, dann ruf an, wir sind jederzeit für dich da. Aber klar, schlussendlich, es gibt schon Momente, wo man dann zweifelt und fragt, ob das der Weg ist, ob man das noch weitermachen will, ob man das dann vielleicht irgendwie anders unterordnen will im Leben, in zukünftig. Aber schlussendlich, dieses Teamgefühl und so macht natürlich auch aus, macht die Recken aus, macht die Mannschaft aus, macht unheimlich Spaß. Und dann in der ZLG-Arena einzulaufen vor, sag ich jetzt, 7000 Leuten wie gegen Hamburg, ist natürlich dann wieder... Dann weißt du auch, wieso du das machst. Und dann bist du natürlich frustriert, wenn du nicht die Einsatzzeit bekommst, wie du dir wünschst. Aber du weißt ja auch, wofür du arbeitest. Und dann ist es auch einfacher, sich zu motivieren. Also dann ist es natürlich auch einfacher als Spieler zu sagen, okay, es hat vielleicht dieses Spiel nicht gereicht, aber das nächste Spiel kommt am Donnerstag in Lemgo oder in 2 Wochen in Göppingen. Man weiß nie, was passiert. Es kann so schnell gehen im Handball. Sei es da eine falsche Bewegung oder eine Krankheit, die kurzfristig zu Ausfällen führt. Und es kann unheimlich schnell gehen, dass man da auf der Platte steht, und darauf arbeitet man hin. Und dann bin ich sehr viel mit Daniel, unserem Athletiktrainer, im Austausch, der mich da auch voll unterstützt und mit mir Zusatzeinheiten schiebt vor dem Training, nach dem Training, schaut, dass ich auf dem Dampfer wiederkomme. Wir haben in den letzten 6-7 Wochen im Kraftbereich unheimliche Fortschritte gemacht, wo natürlich auch nicht selbstverständlich ist, dass jemand, die Zeit nach dem Training auch noch opfert, um für die Spieler da zu sein, und auch einen großen Dank an ihn und großes Lob an ihn, dass er so dabei ist.
Ich denke mal, das ist auch völlig normal, dass es eben diese Momente gibt, aber ich glaube, du wirkst so, als wenn du damit sehr, sehr gut und professionell umgehst, und wirst deine Chancen weiterhin bekommen, bin ich mir relativ sicher. Lass uns auch nochmal auf dich schauen in der Nationalmannschaft bei der Schweiz. Vielleicht fangen wir mit einem kurzen Rückblick nochmal an auf die EM. So lange ist es ja jetzt noch gar nicht her. Ihr habt dieses Rekordspiel mit bestritten, gleich am Anfang in der Fußballstadion in Düsseldorf gegen, gegen Deutschland. Ich schieb das Ergebnis jetzt erstmal beiseite, was aus eurer Sicht, was aus eurer Sicht jetzt nicht so erfreulich war. Aber erstmal dieses Erlebnis überhaupt, darauf will ich jetzt erstmal hinaus. Wie war das für dich, diese riesige Dimension in diesem Stadion, wie hast du das erlebt?
Ja, es war schon kaum greifbar. Also man muss sagen, man fährt ja einen Tag vorher hin, man schaut sich die Halle an, trainiert dort schon mal, und dann fährt man dieses Fußballstadion rein und man kann plötzlich diese Sphären greifen, wie groß dieses Stadion überhaupt ist. Dann kommt man rein und da laufen normalerweise die Fußballer hoch. Und sieht zum ersten Mal, wie viele Leute da in dieses Stadion passen. Man weiß genau, es ist ausverkauft. Und man sieht ja auch über Social Media, wie viele Schweizer da zu diesem Spiel kommen. Und dass dann auch viele Leute sich das echt anschauen, die man kennt. Und das war halt dann schon echt unbeschreibliche Erfahrung, in so einem Stadion zu spielen. Und war natürlich auch viel drumherum, was natürlich auch nicht einfacher gemacht hat. Also dann uns vom Warm-up bis zum Spiel waren es, glaube ich, auch irgendwie 25, 30 Minuten gefühlt. Mhm. Und dann natürlich auch schwierig ist, um dann nochmal auf die richtige Temperatur zu kommen. Aber so dabei gewesen zu sein, ist schon echt ein cooles Gefühl.
Ich habe, glaube ich, kurz danach war Renas hier beim Podcast und da hat er gesagt, aber so im Spiel hat man das dann so gar nicht mehr wirklich wahrgenommen, weil die hinteren Zuschauerreihen doch sehr im Dunkeln verschwunden sind. Das heißt, da war dann so diese Weite im Stadion gar nicht mehr so spürbar auf der Platte. Hast du das auch so
erlebt? Leider ja. Also ich muss echt sagen, also so cool die Erfahrung war, so untauglich ist es, glaube ich, langfristig, weil die Stimmung so, wie man sich das vorgestellt hat, ist aufs Spielfeld nicht angekommen, weil es sich wahrscheinlich in diesem großen Stadion auch irgendwie verlaufen hat. Also man hat den Schweizer Block dann schon zwischendurch gehört, weil man natürlich auch drauf geachtet hat, aber so allgemein hat man es auch nur so sporadisch mitbekommen, falls in den Momenten, wo es sich gelohnt hat, also zum Beispiel, wo Wolf ausgewechselt worden ist und dann eine Welle der Begeisterung aufgeschwappt ist oder rübergeschwappt ist, hat man es dann gemerkt, aber so grundsätzlich war es halt schon zu weit weg. Da war zum Beispiel für uns Schweizer das Spiel gegen Frankreich, ich glaube 4 Tage später anders in der Mercedes-Benz-Arena, weil alles viel kompakter ist. Ich glaube auch 12.000 Menschen. Es war eng, viel Stimmung, war laut und das war auch schon ein ganz anderes Feeling, das auf dem Spielfeld angekommen ist, emotional.
Das heißt, wenn ich das jetzt gerade so richtig raushöre, dein Nationalmannschaftskollege Andi Schmid hat das, glaube ich, kurz nach dem Spiel oder davor auch mal gesagt, mittlerweile ist er Nationaltrainer übrigens der Schweiz, dass er gesagt hat, ich würde lieber gegen Deutschland in einer normalen Halle spielen. So wie ich dich jetzt gerade verstehe, ist es also so als Event, als Besonderheit, so auch um Aufmerksamkeit auf den Handball zu lenken, okay, aber generell sollten wir wieder in unseren Hallen bleiben.
Sehe ich definitiv so. Kann ich seine Meinung nur teilen. Und man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, das nächste Spiel gegen Deutschland in Deutschland ist ja schon wieder bald, in der nächsten Qualifikation zur Europameisterschaft. Von dem her kann man ja testen und dann soll Andi auch nochmal sagen, ob er es besser findet oder nicht.
Okay, jetzt habt ihr, um das auch noch einmal sportlich sozusagen nochmal zu betrachten, Platz 21, nicht das, was ihr euch vorgestellt habt, sicherlich bei der EM. Wie steht es gerade um den Schweizer Handball? Schwierige Phase?
Umbruchphase, würde ich sagen. Also wir hatten jetzt einen Trainerwechsel, wo wir auch wussten, dass er stattfinden wird im Sommer. Jetzt ist er früher gekommen. Da wird sich zeigen, wie es sich natürlich entwickelt. Wir haben jetzt im Mai sehr wichtige Spiele, sehr schwere Spiele gegen Slowenien, wo wir natürlich auch herausfinden müssen, wo wir stehen. Slowenien war an der letzten Europameisterschaft Platz 6. Platz 21 ist nicht das, was wir wollten. Ich denke, was bei uns der Knackpunkt war, der uns so ein bisschen so zurückgeworfen hat in der Entwicklung, war das Spiel gegen Mazedonien. Wir haben uns gesagt, okay, wir haben die letzten Jahre immer gegen Nordmazedonien verloren. Wir wollen das jetzt ändern. Und dadurch sind wir natürlich von Platz 3 auf Platz 4 abgerutscht. Dadurch sind wir in der WM-Qualifikation aus Lostopf 1 in Lostopf 2 gerutscht. Und in der Qualifikation zur Europameisterschaft aus Lostopf 2 in Lostopf 3. Das heißt, langfristig war das halt echt ein herber Rückschlag. Aber ich denke, wir haben auch schon öfters bewiesen, dass wir da zurückkommen können. Wir haben einen extrem guten Kader, wo wir natürlich dann auch darauf vertrauen können die nächsten Jahre. Es kommen unheimlich viele junge Spieler nach. Wir haben jetzt einen Schweizer, der nach Nantes wechselt, der Linksaußen mit Manuel Zehner, einen, der an der Torschützenspitze in der Bundesliga steht. Das heißt, ich glaube, langfristig werden wir da echt eine gute Mannschaft stellen können. Aber natürlich die nächste Qualifikation zur EM wird natürlich umso schwerer.
Das Ganze dann jetzt, wie gesagt, unter Nationaltrainer Andi Schmid. Da nochmal kurz die Frage, ist das irgendwie komisch jetzt auch für dich? Also du hast noch mit ihm zusammen gespielt auf der Platte, auch gegen ihn gespielt, gegen Kienz Luzern, eben mit den Recken im Europapokal. Und jetzt ist er plötzlich dein Coach. Ist das so?
Na gut, also Andi ist natürlich echt ein super Charakter, super Typ. Er ist auch schon in der Funktion quasi hineingewachsen. Also er hat es ja nicht offiziell gecoacht, aber er hat die jungen Spieler in der Nationalmannschaft schon an die Hand genommen und hat sein Wissen dort weitergegeben. Das heißt, der Schritt war natürlich irgendwann logisch und plausibel. Und auch, dass er so schnell geht, war auch absehbar, weil man einen Trainer wie ihn natürlich auch halten will im Verband, was da auch mehr als Sinn macht. Komisch ist es nicht, weil wir verstehen uns ja gut und das gute Verhältnis nehmen wir ja natürlich auch mit in die Arbeit jetzt als bei der Nationalmannschaft. Es hat sich schon einiges verändert, man hat es auch gemerkt jetzt beim letzten Lehrgang, aber ich denke, auf allen Seiten wird professionell gearbeitet und von dem her können wir das auch professionell trennen, was es braucht im Sport, und man kann ja auch noch die gleichen Witze wie vorher machen, da kann man ja genauso mit ihm spaßen, das hat sich auch nicht verändert.
Okay, gut, dann wünsche ich dir da natürlich auch alles Gute für den weiteren Weg mit der Schweiz, und wir kommen jetzt mal wieder zurück nach Hannover sozusagen zu den Recken und wollen nochmal einen kleinen Ausblick wagen auf das, was jetzt kommt. Das nächste Spiel, das hast du vorhin schon mal kurz angesprochen, es geht jetzt gegen den TBV Lemgo Lippe, genauer gesagt bei Lemgo Lippe müsst ihr ran. Das ist das sechstletzte Spiel, also sechs stehen jetzt noch an. Wir sind also wirklich mittendrin in der Endphase. Gegen Lemgo, was kommt da auf euch zu? Worauf müsst ihr euch einstellen?
Ja, ich denke, ähnlich wie Leipzig von der Art. Das heißt, es wird auch wieder ein sehr kampfbetontes Spiel. Man hat es auch im Hinspiel gesehen, das ist ein Tanz auf Messerschneide. Wenn wir da nicht alles reinwerfen, und das haben wir im letzten Jahr natürlich auch gespürt in Lemgo, dann wird es unheimlich schwierig. Und wir wollen natürlich jetzt die letzten sechs Spiele alle erfolgreich gestalten im Kampf um Platz 6. Von dem her, wir werden alles reinwerfen und wir müssen alles reinwerfen, um da den Sieg wieder mit nach Hause zu nehmen.
Die Startphasen, die etwas schwierigen Startphasen, die wir in den letzten Spielen vorhin angesprochen haben, waren die jetzt oder sind die in Vorbereitung auf Lemgo nochmal irgendwie Thema? Arbeitet ihr da irgendwie gezielt dran, um jetzt eben zu gucken, hey, wir wollen da auf gar keinen Fall wieder in Rückstand geraten und immer hinterherlaufen, was ja auch extrem anstrengend ist, körperlich und mental anstrengend ist, immer hinterherzulaufen. Habt ihr das irgendwie nochmal angesprochen oder jetzt in der Vorbereitung ein bisschen mit einbezogen?
Das werden wir auf jeden Fall machen müssen. Es ist ja nicht gewährleistet, dass es immer so läuft, dass wir zurückkommen werden. Wir können immer zurückkommen, klar, das ist ja nicht die Frage. Aber das wird sicher auf jeden Fall die nächsten zwei Tage Thema sein, damit wir auch mal wieder von vorne herab oder von vornherein so ein Spiel gestalten können, um auch die Gegner natürlich vor Probleme zu stellen und nicht immer nur uns selber.
Dann würde ich gerne noch wissen, wer ist für dich bei Lemgo so ein Schlüsselspieler, auf den man, oder ein, zwei Schlüsselspieler, auf die besonders geachtet werden muss, wo ihr vielleicht auch einen Fokus jetzt legen werdet, wenn ihr Videoanalyse macht?
Ja, also auf jeden Fall Hutticek auf der Mitte. Ich finde ihn persönlich natürlich super cool. Wir haben auch schon öfter miteinander gesprochen und finde auch die Art und Weise, wie er dieses Jahr Handball spielt, er ist noch torgefährlicher geworden. Er hat das Spiel von Lemgo noch mehr an sich gerissen, um dort noch mehr die Fans zu ziehen, was er natürlich auch sehr, sehr erfolgreich macht. Und in letzter Zeit finde ich auch Emil Lerke sehr, sehr stark. Seitdem klar ist, dass er aus der Bundesliga wegwechselt, trifft er super Entscheidungen, wirft auch wieder unheimlich viele Tore, ähnlich wie Vlad Kulesch, wirft aus dem Rückraum unheimlich stark und präzise. Aber natürlich auch andere Spieler wie Tim Sutton oder mein Schweizer Kollege Samuel Zehnder auf Außen sind wichtige Spieler, auf die wir uns jetzt die nächsten zwei Tage vorbereiten werden.
Da bin ich sicher, dass ihr das wieder sehr akribisch machen werdet und bestens vorbereitet seid. Lass uns auch noch einmal den Blick ein bisschen weiter nach vorne werfen, auch wenn das immer, ist immer eine schöne Sache, weil ihr immer sagt, ich gucke von Spiel zu Spiel, natürlich, aber ich blicke immer gerne noch einmal einen Schritt weiter nach vorne. Das nächste Heimspiel, das ist dann gegen Frisch auf Göppingen. Und da sind es dann, wie gesagt, auch schon nur noch fünf Spiele. Der Kampf um Platz 6 ist extrem eng. In der Bundesliga von Pflichtaufgaben zu sprechen, haben wir ja irgendwann mal gelernt, ist schwierig, weil Pflichtaufgaben gibt es nicht so wirklich in der Bundesliga. Aber könnte man so weit gehen und sagen, gegen Göppingen, die jetzt im unteren Tabellendrittel stehen, wenn ihr diesen Platz 6 erreichen wollt, dann sind solche Gegner für euch vor heimischer Kulisse mittlerweile Pflichtaufgaben.
Das hast du richtig getroffen. Also wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann müssen die Heimspiele auf jeden Fall gewonnen werden. Und man hat im Hinspiel ja gesehen, dass wir in Göppingen echt chancenlos waren. Das heißt, auch da wird wieder eine große Aufgabe auf uns zukommen. Aber wenn wir unsere Ziele, wie gerade eben schon erwähnt, erreichen wollen, dann ist das einfach nötig oder ist das Pflicht, dort zu stehen. Da war das Spiel gegen Hamburg natürlich auch ein herber Rückschlag. Von dem her dürfen wir uns auch recht wenig erlauben, weil Gummersbach auch momentan echt stark spielt.
Wie bist du da eigentlich persönlich drauf, jetzt gerade in dieser Phase? Es gibt diesen Battle mit Gummersbach in der Tabelle. Guckst du dir das mal so ein bisschen an in der Tabelle? Guckst vielleicht auch mal, hey, welches Restprogramm haben wir? Welches Restprogramm haben die? Oder bist du da so, dass du wirklich nur bei dir bleibst, gehst zum Training Spiel für Spiel?
Nein, also ich habe mir das schon angeschaut, aber schlussendlich bringt mir das ja auch nichts, weil ich sehe, okay, das Programm von Gummersbach ist sehr schwer am Schluss. Aber schlussendlich schwer heißt ja nicht unmöglich. Und Gummersbach hat dies ja auch schon gezeigt, dass sie schwere Spiele gewinnen können. Ich meine, sie haben gegen Berlin auch unentschieden gespielt zu Hause. Das heißt, das Restprogramm, klar, ist von uns gefühlt einfacher als ihres. Aber das heißt, wie wir gerade eben schon besprochen haben, heißt es ja auch nichts. Also das heißt, jeder kann jeden schlagen. Und wenn man nicht aufpasst, dann verliert man auch die vermeintlich einfachen Spiele. Von dem her gesehen habe ich es, aber viel daraus gemacht natürlich nicht.
Okay, dann sind wir sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also wie gesagt, für den neutralen Zuschauer bietet die Bundesliga wieder sehr, sehr viel. Das ist nur ein Schauplatz, wo wir jetzt gerade mittendrin sind im Kampf um Europa. Da ist wieder viel geboten und freuen uns auf das, was da noch kommt. Und jetzt freue ich mich auf eine bunte Abschlussfragerunde mit dir. Und ich habe mir gedacht, beim letzten Mal, wo du da warst, da haben wir dich ja schon ein bisschen genauer kennengelernt. Und jetzt heute machen wir mal die Frühlingsedition der Fragen sozusagen. Und wollen mal gucken, ob Max Gerbel ein Frühlingsmensch ist und was er für einer ist und wie er tickt.
Voll auf die 12.
Ja, es wird draußen überall wieder wärmer. Die Blumen blühen. Es ist deutlich grüner geworden. Da würde ich gerne mal wissen, bist du eigentlich jemand, der einen grünen Daumen hat? Also bist du ein Pflanzenmensch? Kümmerst du dich gerne um Pflanzen? Hast du viele zu Hause?
Ich hab gar keine Pflanzen zu Hause. Also wenn sich jemand bei uns zu Hause um Pflanzen kümmert, dann ist das meine Frau. Ich bin's auf keinen Fall, habe keinen grünen Daumen, ich bin da sehr, sehr unbegabt.
Gut, dann haben wir was gemeinsam. Wenn ich zum Beispiel, wenn meine Frau zu mir sagt, gieß mal bitte die Hyazinthe, dann sage ich immer, sag mir bitte mal, welche das ist, die zweite von links oder die zweite von rechts, weil ich sie nicht erkenne. Zum Frühling gehört in Hannover auch immer das Frühlingsfest, das läuft gerade auf dem Schützenplatz, zu sehen mit Riesenrad und so weiter. Bist du ein Rummelmensch? Gehst du gerne auf Volksfeste? Fährst auch mal Karussell und so.
Tatsächlich oft, also sehr gerne schlendern darüber. Jetzt Attraktionen ist nicht so meins und nicht so unseres, weil ich ja sehr gerne viel mit meiner Frau mache. Aber so drüber schlendern, die eine oder andere Süßigkeit naschen und da einfach eine gute Zeit haben, bin ich auf jeden Fall Fan davon.
Gibt es eine bestimmte Rummelleckerei, die du gerne mal, Zuckerwatte zum Beispiel, fällt mir ein, ist natürlich typisch.
Natürlich gebrannte Mandeln sehr, sehr gerne, aber auch mit Schokolade überzogene Früchte. Ich glaube, da bin ich schon ab und zu schwach, auch wenn es unser Physiostaff nicht gerne hört.
Ab und zu darf man sich auch mal was gönnen, oder nicht? Urlaubspläne machen viele jetzt spätestens, wenn es wärmer wird und sagen, hey, jetzt machen wir aber die Pläne, für wo es im Sommer hingeht, wo wir Urlaub verbringen wollen. Wie bist du da drauf? Bist du eher, wartest bis zum Ende der Saison, dann wird es spontan gemacht oder stehen die Pläne schon?
Wir haben lange geplant, lange hin und her. Wir sind jetzt in den letzten Zügen, also sind auch noch nicht ganz fertig, aber haben eine ungefähre Vorstellung, wo es dieser hingehen soll.
Okay. Verraten? Willst du es nicht?
Wir gehen tatsächlich nochmal auf die Malediven. Ah, cool. Wir waren schon mal dort. Da habe ich meinen Frauen den Antrag gemacht. Und wir fahren jetzt nochmal hin, um das Ganze jetzt nochmal ausgiebig zu genießen, weil es damals irgendwie auch in Corona-Zeiten etwas schwierig war. Das heißt, wir holen jetzt da noch ein bisschen was nach.
Sehr gut, dann ist es ein sehr, sehr besonderes Ziel für euch. Also, was auch zum Frühling dazu gehört, wenn man jetzt so wie am vergangenen Wochenende, wenn das Wetter gut ist, rumläuft, man riecht überall wieder, es wird gegrillt in den Gärten. Die Leute schmeißen den Grill an, man merkt es auch im Supermarkt. Die Regale mit Würstchen, Steaks und so weiter sind sehr, sehr leergeräumt. Wie sieht's bei dir aus? Bist du ein Grillmeister? Grillst du gerne? Isst du das gerne oder stehst du auch gerne selber am Grill?
Ja, ich kann alle Fragen mit Ja beantworten. Am liebsten mit der Familie. Dann am Mittag anfangen, den Grill beladen und dann immer wieder was draufhauen, den ganzen Tag zusammenzuhocken, sich unterhalten, das gute Wetter genießen. Da bin ich absoluter Fan davon und davon kann ich auch nicht genug kriegen.
Ist das dann mehr so klassisch bei dir? Also Steak und Bratwurst oder wird da auch gern mal, weil man kann ja Spargel grillen, man kann, was weiß ich, alles mögliche Gemüse grillen und so weiter.
Tatsächlich ist das eine schwierige Frage momentan zu beantworten, da ich jetzt in der Saison sehr, sehr viel auf Fleisch verzichte. Das heißt, ich greife hier relativ viel auf vegetarische, vegane Fischalternativen zurück. Das heißt, wenn man mich jetzt aktuell fragen würde, würde kein Fleisch auf den Grill kommen. Mhm. Aber wenn man jetzt mich nur mal in eineinhalb Monaten fragt, dann wird natürlich ganz Palette aufgefahren mit Fleisch, mit Steak, mit Bratwürsten, alles drum und dran. Von dem her bin ich auch echt für alles zu haben.
Ist das eigentlich in der Schweiz auch so populär im Sommer?
Ja, auf jeden Fall, bei
den Leuten, dass überall der Grill angeht und so weiter, ja?
100%.
Okay. Dann noch eine Frage, welches Team du bist? Bist du Team Gasgrill oder Team klassisch, es muss Holzkohlegrill sein?
Am liebsten natürlich für den Geschmack Holzkohle, aber wenn es halt schnell gehen soll und wenn es halt schnell heiß werden soll, dann natürlich Gasgrill. Also je nachdem, was man gerade, wie viel Zeit man hat, natürlich gerne auf Holzkohle zurückgreifen.
Das sehe ich auch so. Es macht schon ein bisschen weniger Müll und es geht schon alles ein bisschen schneller mit Gas, muss man ehrlich sagen. Typisch für den Frühling in Niedersachsen ganz besonders, habe ich eben gerade auch schon angesprochen, ist natürlich der Spargel. Da würde ich auch gerne mal wissen, magst du Spargel? Weil da gibt es ja auch Leute, die sagen, nee, kannst du mich mit jagen, und manche sind riesige Fans davon.
Ja, ich bin zweiteres riesiger Fan. Ich glaube, heute Abend gibt es auch eine Spargelbowl, von dem her passt das gerade zum Thema. Haben uns auch echt guten Spargel aus Niedersachsen geholt, von dem her freue ich mich jetzt schon wieder drauf, dass die Saison losgeht und kann auch davon nicht genug bekommen.
Wunderbar, dann sind die Recken auf jeden Fall auch in dieser Hinsicht der genau richtige Verein für dich.
Absolut,
du bist im Spargelland Nummer 1 gelandet. Sehr schön, danke, dass du diesen Spaß mitgemacht hast, einmal diese kurze Frühlingsfragen-Edition mit uns durchlaufen hast. Eine abschließende Frage hätte ich noch, da sind wir jetzt wieder zurück beim Handball, zurück bei den Recken. Was sagt dir aktuell dein Gefühl? Klappt das dieses Jahr nochmal oder werden wir uns wieder vor Europa qualifizieren und die nächste Reise in der nächsten Saison starten?
Ja, also wenn ich jetzt irgendwas anderes als Ja beantworten würde, wäre es ja fatal, weil ich glaube an uns, ich glaube auch an unsere hohen Ziele, die wir uns vor der Saison gesteckt haben. Wir haben noch einige spannende Spiele natürlich. Ich freue mich jetzt schon unheimlich auf das Spiel gegen Göppingen, weil wir da noch eine Rechnung offen haben. Ich freue mich auch gegen das Heimspiel gegen Berlin, weil wir da auch noch eine Rechnung offen haben, aber auch zum Beispiel werden wir noch zu den Rhein-Neckar-Löwen fahren und da haben wir auch noch einiges gut zu machen. Von dem her, die Aufgaben sind hoch oder sind groß, die Ziele sind hoch, aber wir wollen alles schaffen und versprechen können wir natürlich nichts. Aber was ich versprechen kann, ist, dass wir uns zerreißen werden und alles für den Verein geben werden in der Zeit, in der wir noch zusammen sind und auch für unsere hohen Ziele brennen werden.
Davon gehe ich aus. Da sind sich, glaube ich, auch alle Fans sicher, dass ihr das tun werdet. Und wir drücken die Daumen und alle Fans werden von der Tribüne ihren Teil versuchen, dazu beizutragen. Und dann bin ich mir auch relativ sicher, dann klappt das schon. Dann werden wir die Ziele erreichen.
Da freue ich mich drauf.
Dankeschön, dass du heute hier warst, Max. Ich glaube, du musst jetzt auch gleich weiter zum Training. Deswegen will ich gar nicht mehr so lange stören. Vielen Dank und wie gesagt, alles Gute. Wir sehen uns dann in der Halle. Und der Abschluss auch mit dir ist natürlich heute unser Schlachtruf. Recken!
Rocken!
Der Recken-Handball-Podcast mit der TSV Hannover-Burgdorf. Präsentiert vom A2-Shopping-Center Alt-Warnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen.